Zweitens, Begegnungen mit dem Göttlichen. Maria beugt sich in die Grabkammer hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern. Diese sprechen sie an. Warum weinst du? Diese mitfühlende Frage hilft Maria auszusprechen, was sie bedrückt. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Maria will sich nicht abfinden mit dem leeren Grab. Sie will sich auf die Suche nach dem toten Jesus machen. Offensichtlich kann sie die beiden Erscheinungen nicht als göttliche Boten wahrnehmen. Zu sehr ist sie in ihrer Trauer verhaftet. Aber sie ist in Bewegung, suchend, damit sie ihren Dienst am Gestorbenen fortsetzen kann. Sie wendet sich um und sieht Jesus vor sich. Sie erkennt ihn jedoch nicht. Jesus ist tot. Dass er auferstanden sein könnte, entzieht sich vollständig ihrem Vorstellungsvermögen. Sie erhofft sich Hilfe bei ihrer Suche nach dem Leichnam. Das Verhalten von Maria geht mir sehr nahe. Auch ich bin so geprägt, dass ich glauben kann, was ich sehe, was meinem Erfahrungsschatz entspricht. Die ganze Medizin, die ich gelernt habe, beruht auf Erfahrung, auf dem Wissen darüber, was bei anderen Menschen geschehen ist. Ein übernatürliches Ereignis hat im wissenschaftlichen Denken kaum Platz. Die Auferstehung Jesu übersteigt auch mein Vorstellungsvermögen. Und dass ich in Jesus ins ewige Leben nachfolge, ebenfalls. Es kann aber auch sein, dass wir wie gebannt auf das Vergangene, das Verlorene, das Misslungene schauen. Wer einen geliebten Menschen verloren hat, braucht viel Zeit, sich wieder dem Leben zuzuwenden. Nach einem großen Scheitern fällt es schwer, eine neue, hoffnungsvolle Perspektive zu gewinnen. Signale, die Gott uns geben möchte, gelangen so manchmal nicht bis zu unseren Herzen. Ganz so, wie Stefan das auch bei der Einleitung gesagt hat. So traurig kann es doch nun nicht weitergehen. Nein, es folgt der große Wendepunkt in dieser Geschichte. Mein dritter Punkt. Ein einziges Wort genügt. Maria. Und eine kurze Antwort. Rabbuni, mein Lehrer. Und Maria kann die Wende vom Tod zum Leben vollziehen. Ihre Blindheit für die Zeichen der Gegenwart Gottes ist auf einen Schlag weggeblasen. Wie würdet ihr in dieser Situation reagieren? Ich glaube, ich könnte nicht anders als Jesus ganz fest umarmen. Am liebsten würde ich ihn gar nicht mehr loslassen. Ja, das sollte doch das Ende dieser Geschichte sein. Ende gut, alles gut. Aber nein, Jesus muss sie bremsen. Halte mich nicht fest. Das griechische Wort hapto oder haptein bedeutet anheften, festhangen, anfassen, berühren. In vielen älteren Übersetzungen wird die letzte Bedeutung verwendet, rühr mich nicht an. Dies wurde auch in der Malerei vielfach so umgesetzt. Ich zeige euch hier das Bild von Fra Angelico, das meinen Zugang zu dieser Geschichte über viele Jahre mitgeprägt hat. Das Bild ist in Florenz zu sehen. Ich habe als junger Arzt, war ich dort ein paar Monate, habe das immer wieder angeschaut. Es hat mich sehr geprägt. Wir sehen Jesus hier, wie Er wirkt wie abgehoben, unnahbar. Der Künstler hat eine Distanz geschaffen zwischen Maria, die ihren Meister anbetet, und Jesus, dem Auferstandenen, der beinahe schwebend gemalt ist. Ich habe dieses Rühr mich nicht an nie wirklich verstehen können. Später war Jesus bei den Jüngern und besonders bei Thomas doch ganz körperlich präsent. Dass Maria nicht festhalten durfte, ist für mich hingegen gut nachvollziehbar. Jesus erklärte ihr dies auch. Ich habe meinen Auftrag noch nicht vollständig erfüllt. Meine Bestimmung ist es, zu Rechten meines Vaters im Himmel zu sitzen. Und auch Maria erhält ihren Auftrag. Dies wird der letzte Teil meiner Predigt sein. Mit dem, was Jesus nun zu Maria sagt, bricht er nochmals mit jeder Regel, jeder Tradition der damaligen Gesellschaft. Dies berührt mich zutiefst. Es zeugt von seiner großen Liebe und für seinen Blick für das Notwendige und Wichtige in dieser Situation. Er sagt: Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Zuerst erlaube ich mir einen kleinen Exkurs zur Formulierung zu meinen Brüdern zu machen. In den Evangelien ist es das einzige Mal, dass Jesus von seinen Jüngern als Brüder spricht. Es gibt noch die Episode, bei welcher seine Verwandten ihn suchen und Jesus fragt, wer seine Mutter und seine Geschwister seien. Er gibt gleich selbst die Antwort. Ich zitiere Markus 3, Vers 35. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Hier geht es also um eine grundsätzliche Diskussion über die Nachfolge. Im Gespräch mit Maria spricht Jesus jedoch direkt die Gruppe von Menschen an, welche ihn bis zu seinem Tod begleitet haben, die jetzt aber verzweifelt, mutlos sind. Menschen, welche ihre ganze Hoffnung verloren haben und ihren Lebensinhalt zunichte gemacht sehen. Von diesen spricht er als meine Brüder und damit als Miterben im Reich Gottes. Ich kann nur staunen und mich freuen über die große Liebe, die aus dieser feinfühligen Art der Kommunikation spürbar ist. Liebe Gemeinde, nun komme ich endlich zum eigentlichen Auftrag, den Maria erhält. Sie ist die Erste, welche die Aufgabe erhält, das Evangelium zu verkünden. Sie soll den Jüngern die Botschaft überbringen, Jesus ist gestorben und auferstanden und wird nun seinen Platz zu Rechten Gottes einnehmen. Sie soll Zeugnis davon ablegen, dass sich wirklich erfüllt, was Jesus in seinen Abschiedsreden vor 3 Tagen gesagt hat. Ich lese 2 Beispiele. Das erste aus Johannes 16, die Verse 21 bis 22. Wenn eine Frau niederkommt, ist sie traurig, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie das Kind aber geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Bedrängnis, vor Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So seid auch ihr jetzt traurig, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. Und in Johannes 16, Vers 7 steht: Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist zu eurem Wohl, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Fürsprecher nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn euch senden. Nun hat Maria die Perspektive, die sie für ihr weiteres Leben braucht. Sie als Frau wird Apostelin der Apostel. Apostola Apostolorum, wie dies vom Kirchenvater Hippolyt von Rom ca. 300 nach Christus formuliert wurde. Diese Aufgabe ist umso erstaunlicher, wenn wir daran denken, dass in der damaligen Gesellschaft das Zeugnis einer Frau nirgends akzeptiert wurde. Es ist ein wunderbares Beispiel für die Aussage von Jesus: Viele Erste aber werden Letzte sein und Letzte Erste. Ich komme zurück auf meine Einleitung. Es geht in dieser Geschichte um die Frage des Umgangs mit Verlust. Ich habe euch gefragt, wie steht es mit unserer Treue? Wie gelingt es uns, Abschiedsprozesse so durchzustehen, dass Neues daraus entstehen kann? Nehmen wir uns heute noch genügend Zeit, um zu trauern? Verlust durchzieht das Leben von uns allen. Dies begann beim Herausgepresstwerden aus der wohligen Wärme des Mutterleibes, ging weiter mit dem ersten Gang in eine Kinderbetreuung, verbunden mit der Trennung von den Eltern. Später verlassen wir die Schulen. Wir erleben Kündigungen bei der Arbeit. Die Kinder ziehen von zu Hause weg. Wir verlieren Gesundheit. Verwandte und Freundinnen oder Freunde sterben uns weg. Wir werden gebrechlich, haben schließlich den Tod vor uns und können uns immer noch nicht vorstellen, wie das sein wird mit der Auferstehung und dem ewigen Leben. Maria ist da einen vorbildlichen Weg gegangen. Sie gab dem Leid, der Trauer, Platz in ihrem Leben. Sie war in ihren Vorstellungen im Vergangenen gefangen, konnte sich aber davon lösen. Schließlich hat sie die Chance für einen Neuanfang gepackt. Jürgen Henkins hat das im Lied 456 des Kirchengesangbuches folgendermaßen formuliert. Dort steht: Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt. Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. Liebe lebt auf, die längst erstorben schien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Lasst uns doch auch Ja sagen zu den Zeiten von Trauer und Leid in unserem Leben. Lasst uns bereit werden, Gottes Signale zu hören und Neues wachsen zu lassen. Und lasst uns ebenfalls zu Jesus sagen: Rabbuni, mein Lehrer. Amen. Wir singen nun als Predigtlied dieses Lied 456, die Strophen 1 bis 3.